Wie gewohnt dürft ihr eure Bibeln rausholen. Wir beschäftigen uns mit dem Titusbrief und wer keine Bibel dabei hat, auch keine Gideon-Bibel in seiner Tasche hat, der darf seine Hand heben und Friedbert wird die ein oder andere Bibel euch abgeben. Wir sind im zweiten Kapitel angelangt, dieses neutestamentlichen Briefes von Paulus. Und ich möchte gleich zu Beginn die Verse 1 bis 10 lesen. Titus 2, die Verse 1 bis 10. Hier schreibt Paulus an Titus, der sich auf Kreta befindet. Du aber, Titus, rede, was der gesunden Lehre entspricht, dass die alten Männer nüchtern sind, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Ebenso die alten Frauen, in ihrer Haltung dem Heiligen angemessen, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten, damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch oder auch rein, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig zu sein, den eigenen Männern sich unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Ebenso ermahne die jungen Männer, besonnen zu sein, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst. In der Lehre beweise Unverdorbenheit, würdigen Ernst, gesunde, unanfechtbare Rede, damit der von der Gegenpartei beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Die Sklaven ermahne, ihren eigenen Herren sich in allem unterzuordnen, sich wohlgefällig zu machen, nicht zu widersprechen, nichts zu unterschlagen, sondern alle gute Treue zu erweisen, damit sie die Lehre unseres Rettergottes in allem zieren. Amen. Unser Predigttext bildet eine inhaltliche Einheit und wird umrahmt mit einer Aufgabe, die Titus hat, und dem Ziel, was er verfolgen soll mit dieser Aufgabe. Die Aufgabe sehen wir in Vers 1. Du sollst reden, was der gesunden Lehre entspricht. Das ist seine Aufgabe. Und warum soll er das tun? Was ist das Ziel? Was ist, soll die Konsequenz dessen sein? Er soll es ja nicht um des Redens willen machen, sondern ganz zum Schluss sehen wir, dass das Ziel ist, dass die Leute, die er angesprochen hat, die Lehre unseres Rettergottes in allem zieren. Das ist das Ziel, dass er lehrt und dass diese Lehre sich auf das Leben auswirkt. Und wer in der Predigtreihe schon einige Predigten verfolgt hat, hat vielleicht noch im Ohr, dass in den Versen davor, wenn du deine Bibel hast, da wirst du das auch sehen, vielleicht mit Überschriften, dass es Irrlehrer gab auf Kreta, die versucht haben, die Christen zu manipulieren mit ihren Sonderregulierungen und Sonderlehren. Und anstatt wie die Irrlehrer die Gewissen der Christen, das persönliche Gewissen von den Menschen, die zum Glauben gekommen sind auf Kreta, anstatt so wie die Irrlehrer das mit religiösen Regulierungen, menschlichen Geboten und nebensächlichen Streitfragen, anstatt dieses Gewissen zu belasten und auch im Glauben zu verunsichern, bin ich wirklich ein Kind Gottes? Allein aus Gnade? Allein aufgrund des Glaubens? Ist Titus dazu berufen, nicht mit extra Regulierungen zu kommen, nicht mit nebensächlichen Streitigkeiten? Er ist dazu berufen, die Christen zu einer heilsamen, das ist ein Wort, was wir immer wieder finden in dem Brief, vielleicht können sich einige erinnern, zu einer heilsamen Nachfolge diese Leute aufzurufen, damit ihr Leben die Lehre, was sie gehört haben, ihres Rettergottes Jesus Christus, ziert, dekoriert, schmückt. Wir sind aufgerufen dazu, die Kirsche auf der Sahnetorte zu sein. So könnt ihr euch das vorstellen. Die Sahnetorte, das ist Jesus. Das ist der Inhalt, das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, dass er gestorben und auferstanden ist und Gott für uns ist. Dass unsere Sünden vergeben sind, wenn wir an Christus glauben. Das ist der Inhalt, das ist die Botschaft, die die Lehre des Rettergottes ist. Und was ist jetzt unsere Rolle? Wir müssen keinen Kuchen backen. Wir sollen einfach nur die Kirsche sein, die auf diesem Törtchen drauf liegt. und es dekorieren, angemessen schmücken. Ihr merkt, wir kommen um den Begriff der Lehre nicht drum rum. Fast, ich glaube, fast in jeder Predigt in den vergangenen drei Einheiten zu Titus habe ich über den Begriff der Lehre gesprochen. Wir sehen hier, dass unsere Glaubensüberzeugungen, die Lehre, die wir hören, auch jetzt gerade, nicht dazu da ist, um unser Hirn einfach zu füllen. Es ist eine heilsame Lehre, die sich in uns auswirkt. Es ist eine gesunde Lehre, die Inneres in uns heilt, insbesondere die Beziehung zu Gott heilt und dann als Konsequenz auch nicht nur etwas in uns passiert, sondern auch heilsam nach außen dringt. Und dazu sind wir berufen, wenn wir uns mit den guten Glaubensüberzeugungen aus dem Wort Gottes beschäftigen, dass wir ein Leben führen, was erstrebenswert ist für andere. Lebst du ein Leben, wo jemand, der Jesus nicht kennt, der all das, was wir hier singen und machen und tun, damit gar nichts zu tun hat, wenn er dich sieht, dass er sagt, das ist attraktiv, das ist anziehend, das ist ansprechend. Was in ihm passiert und wie sich das nach außen drückt, ausdrückt. Das Evangelium will nicht nur gewusst werden, sondern will reflektiert werden in unseren Handlungen. Und darum geht es, wenn wir die Lehre des Rettergottes Jesus Christus zieren, dekorieren sollen. Und dazu schreibt hier Paulus einige Dinge. Nicht im Sinne von, ich schick dir jetzt mal ein paar Gebote für alte Männer, alte Frauen, junge Frauen und junge Männer und für die Sklaven. Es sind keine Gesetze, keine menschlichen Gebote, sondern er beschreibt hier, wie das Leben eines Jüngers aussieht, wenn er sich auf das Evangelium stellt. Wenn er sich auf Jesus Christus fokussiert, wenn er evangeliumszentriert lebt, wie tritt er dann auf? Ihr kennt dieses Gleichnis von Jesus, wie er von dem guten Baum und den guten Früchten spricht, oder? Ein schlechter Baum wird keine schlechten Früchte produzieren. Und was wir hier lesen, ist im Prinzip genau diese Verbindung. Ein guter Boden bringt einen guten Baum hervor und dieser gute Baum wird erkennbare, gute Früchte produzieren, die schmecken. Und um diese Dinge geht es und da geht er jetzt, ich würde sagen, heutzutage sehr unpopulär vor, indem er geschlechterspezifisch vorgeht und sogar altersspezifisch. Jemand sagte zu dieser Passage, im Leben der Christen lag damals ein missionarisches Potenzial, aber eben nur, wenn ihr Anderssein im Lebensalltag wahrzunehmen war. Unser Leben spricht, unser Leben lädt ein, unsere Handlungen sollen Menschen auf das Evangelium, auf Jesus Christus verweisen. Und jetzt ist interessant, mit welchen Handlungen passiert das denn zum Beispiel? Es ist ja kein Gesamtkatalog, sondern nur ausschnittsweise bei den jeweiligen Geschlechtern und bei den jeweiligen, Altersgruppen. Okay, wir beginnen mal mit den alten Männern. Spannend, dass auch Paulus hier nicht mit dem jungen Gemüse anfängt, sondern dass er die Alten würdigt und sie ganz zu Beginn stellt. Und sagt nicht, Hauptsache, wir sind eine junge Gemeinde. Das ist nicht sein Ziel. Sein Ziel ist eine generationsübergreifende Gemeinschaft, wo man voneinander lernt und vor allem, indem er die Älteren ganz zu Beginn notiert, sagt, ihr seid das Vorbild. Geht ihr voran. Seid ein Beispiel. Seid Vorbilder für eure Geschwister. In Vers 1 und 2 ist es, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht, dass die alten Männer nüchtern sind, ehrbar, besonnen und dann gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Darf ich mal fragen, es geht ja jetzt hier auch gleich um alte Frauen, alte Männer, alte Frauen. Immer wirklich eine echt ernst gemeinte Frage, auch wenn ihr schmunzelt. Wenn ihr das lest, wer aus diesem Raum fühlt sich bei diesem Wort angesprochen? Alter Mann, alte Frau. Darf ich mal Handzeichen sehen? Nur wirklich jetzt mal. Wirklich mal. Okay, alter Mann, alte Frau. Einige sind so zaghaft, so. Du auch. Ich hab mich gemeldet, hat aber niemand gesehen. Okay, es sind einige Hände hochgegangen. Respekt. Und jetzt frage ich folgende Frage. Wer ist in diesem Raum, und jetzt mal wirklich die Hände, ich will die Hände sehen, ja? Wer ist in diesem Raum 50 und älter? Ich darf euch, ich weiß nicht, ob ich euch gratulieren soll, aber diese Altersgruppe ist mit alt gemeint. Hey, ich bin dafür nicht verantwortlich, ja? Ich bin ja nur der Vermittler von dessen, was hier steht, ja? Also, wir haben uns nochmal neu fokussiert, denke ich. Einige haben sich schon auf die jungen Passagen gestürzt, so inhaltlich. Lass ihn reden über die Alten. Was hat er für das junge Gemüse zu sagen? Damals waren Menschen 49, 50 und älter, waren alte Leute, ja? Was sagst du? Oh, heute doch nicht, sagst du. Und dennoch müssen wir... Bitte? Genau, wir werden älter. Und jetzt könnte man sagen, wir modellieren das jetzt einfach ein bisschen anders um, ein bisschen netter. Nur das Interessante ist ja, was erwartet, welches Verhalten erwartet ein Paulus von 50-Jährigen und darüber? Ja. Also da kannst du dich jetzt nicht zurücklehnen. Naja, wenn ich irgendwann... Was ist jetzt alt? Welche... 120. Wenn ich 120 bin, dann wird das und das passieren. Ich habe noch lange Zeit. So, ich brauche noch nicht so reif sein. Ja. Deswegen ist es gut, sich mal anzuschauen, welches Altersspektrum hatte Paulus im Sinn, wenn er von diesen Dingen gesprochen hat. Und 50 plus. Und da waren einige hier. Wie sollen sich insbesondere Männer, ältere Männer ab 50, Wie sollen sie leben? Wie sollen sie als Vorbilder fungieren? Das sind drei Punkte, die gehe ich recht zügig durchzugehen. Nüchternheit, Ehrbarkeit und Besonnenheit. Nüchternheit hat an dieser Stelle nichts mit Leidenschaftslosigkeit zu tun. Es geht nicht darum, dass wir alle ganz streng miteinander sitzen und sich ja nichts in uns regen darf. Nüchternheit ist in diesem Kontext insofern interessant, und ihr habt es vielleicht auch gehört bei den alten Frauen, dass sie nicht Sklavinnen von vielem Wein sein sollen. Es ist interessant, dass die Nüchternheit und der Weinkonsum bei alten Männern und alten Frauen in diesem Kontext genannt wird. Warum? Wir befinden uns auf Kreta. War schon mal jemand auf Kreta? Dort gibt es guten Wein. Das weiß ich natürlich nur vom Hörensagen, ja. Aber tatsächlich, das ist der Grund. Kreta war bekannt für Wein. Von dort aus, von dieser kleinen Insel, ist Wein ausgegangen in alle Landen. Und es wurde geschifft und geschifft, und es war dort ein Riesenproblem. In meinem Kulturkreis, wo ich geboren bin, würde man vielleicht ein anderes Produkt erwähnen und nicht den Wein. Ja, da würde man andere Getränksorten, du hast das jetzt gesagt, will man andere Getränkegruppen erwähnen, um die Leute zu einem nüchternen Verhalten zu bringen. Und was Paulus wichtig ist, ist, dass wenn du in diesem Kulturkreis lebst, dass du auch dafür achtsam bist, welche Suchtmittel um dich herum ganz prägnant sind für diese Umgebung. Jetzt sind wir in Südbaden. Ich glaube, wir können einiges von dem Text hier lernen. Also es geht nicht darum, irgendwie so einen langweiligen Glauben zu leben. Es geht darum, dass wir körperlich nüchtern bleiben, damit wir auch gedanklich nüchtern sein können. Und ihr kennt das natürlich nur von guten Freunden. Wenn sie zu viel getrunken haben, wenn ihr Körper nicht mehr nüchtern ist, dann sind ihre Worte auch nicht mehr viel wert. Dann wird viel geredet und geschwatzt. Nüchternheit. Als zweites kommt Ehrbarkeit. Könnten wir auch vielleicht in diese Schiene kommen, so ganz gesittet? Was bedeutet es, ehrbar zu sein? Das ist eine Eigenschaft, die wir auch im 1. Timotheusbrief finden, wo Paulus an den jungen Prediger Timotheus schreibt, wenn du Diakone suchst, also Personen, Männer und Frauen, die in der Gemeinde als Diakon wirken, dann sollen sie vorbildlich sein und sie sollen auch ehrbar sein. Dass hier wieder bei den alten Männern der Begriff der Ehrbarkeit verwendet wird und auch bei den Diakonen zeigt, dass das ein Wert ist, der ein Vorbildcharakter in sich trägt. Ehrbar zu sein beschreibt eine Haltung, die du an den Tag legst, die andere dazu inspiriert, deinem Beispiel zu folgen. Sowohl in moralischer Hinsicht, ethischer Hinsicht, aber auch geistlicher Hinsicht sind Charaktereigenschaften, die Würde, Respekt und Achtung hervorrufen. Und so sollen die älteren Geschwister, die älteren Männer unterwegs sein, dass sie als Vorbild agieren. Und vielleicht kannst du dir die Frage stellen, wenn du deinen Mund öffnest, ich rede jetzt zu den Männern über 50, wenn du deinen Mund öffnest und sprichst, wie ist die Reaktion von den Menschen um dich herum? Haben sie eher so das Gefühl, Kopfschütteln, Fremdscham, weißt du eigentlich, was er da spricht? Oder wenn du deinen Mund öffnest, ist dann eher eine Reaktion im Raum, dass Menschen um dich herum genau hinhören. Ist sie wirklich interessiert? Was sagt diese Person? Es hat Hand und Fuß. Ihr kennt das aus der Schule sicherlich. Es gab immer ehrbare Lehrer und weniger ehrbare Lehrer. Das ist vielleicht ein guter Vergleich. Ich hatte in meiner Schule eine Lehrkraft, diese Lehrkraft ist in den Raum reingekommen und ob sie da war oder nicht, war wurscht. Ja, wir sind auf den Tischen und Stühlen und wenn sie was sagen wollte, ja, mach doch selber. Also das war richtig, richtig extrem. Die konnte neben dir stehen, diese Person. Und konnte sagen, bitte mach das doch. War uns egal. Wir haben es einfach nicht gemacht. Kam aber eine andere Person rein, ein ehrbarer Lehrer, also es ist jetzt nicht nur der Fehler der Lehrkraft, nicht falsch verstehen, ja. Aber ihr kennt das auch. Auf einmal kommt eine andere Person rein und man ist da. Man hört zu. Man respektiert. Es ist eine Würde, die diese Person ausstrahlt. Und nicht zwangsläufig immer eine ultimative Strenge, gleich mit dem Schlüssel in der Hand und dann werfe ich auf dich rauf, ja. Sondern eine ehrbare, respektable Person, der man zuhört und wo es einem nicht egal ist, was diese Person sagt. Und in diese Richtung sollte es auch gehen. Lasst uns prüfen als Männer, dass wenn wir unseren Mund öffnen, dass Leute nicht den Kopf schütteln und sagen, was er sagt, ist eigentlich ziemlich, wen interessiert's? Sondern dass wir Worte auf unserer Zunge haben, in unserem Munde führen, wo andere sagen, es ist gut, dieser Person zuzuhören. Es ist ehrbar, es ist würdig, es ist respektvoll und dem möchte ich nacheifern. Der dritte Begriff Besonnenheit ist ein Begriff, den ich jetzt nicht weiter ausführen werde, nicht weil er nicht wichtig ist. Dieser Begriff ist extrem wichtig in dem ganzen Brief. Ich hatte es in der dritten Predigt, glaube ich, hatte ich es schon erläutert, was diese Besonnenheit unter anderem darstellen soll. Also wenn dich das interessiert, hör dir die Predigt Christus ähnlich führen, wo es um die Ältesten geht, dass sie besonnen sein sollen. Und unser Brief ist voll von Besonnenheit. Alle sollen besonnen sein, besonnen, besonnen, besonnen. Wenn dich das interessiert, was das bedeutet, dann hör dir die Predigt vom 5. Februar an. Also eine vorbildliche Haltung sollen die alten Männer an den Tag legen. Und diese vorbildliche Haltung erwächst, weil sie aufgrund von Glaube, Liebe und Ausharren geistlich gesund sind. Glaube, Liebe, wir würden jetzt vielleicht ergänzen, Hoffnung. Ein Dreierbegriff, der im Neuen Testament immer wieder vorkommt, wo man im Prinzip sagen kann, das ist kennzeichnend für für die christliche Gemeinde. Glaube, Liebe, Hoffnung. Glaube an Jesus Christus, zu wissen, was man glaubt, wofür man einsteht. Liebe als Ausdruck dessen, wie wir leben, und als Hoffnung, dass wir wissen, was kommt. Dass wir nicht für den jetzigen Moment nur leben, sondern vom Ende her unser Leben denken. Und unser Ende ist nicht das Grab. Unser Ende ist die Herrlichkeit, ist die Wiederkunft Jesu Christi. Und diesem eifern wir entgegen, um Christus ähnlicher zu werden, um als Gemeinde die Braut Jesu Christi, um unserem Bräutigam immer näher zu kommen, bis wir die Hochzeit mit ihm feiern. Ja. Spannend ist, dass hier eben nicht einfach der Begriff der Hoffnung aufkommt, sondern ich würde sagen, ein verwandter Begriff des Ausharrens oder wie viele Übersetzungen auch beschreiben, der Geduld. Geduld, ausgerechnet jetzt, wo es um die älteren Männer geht, das finde ich spannend. Geduld beschreibt in unserem Kontext die Bereitschaft und Fähigkeit, bestimmte Umstände auszuhalten und trotzdem an der Erwartung des Kommenden festzuhalten. Umstände auszuhalten. Titus muss auch eine ganze Menge auf der Insel Kretas aushalten. Denn indem er diese ganzen Dinge sagt, gibt es ja auch Optimierungspotenzial, versteht ihr mich? Ja? Das sind Männer, die oft betrunken sind. Das sind alte Frauen, die viel zu viel Wein trinken. Deswegen ist das überhaupt ein Thema, dass er darüber sprechen muss. Da ist viel auszuhalten, aber die Hoffnung nicht zu verlieren, dass wenn Christus in den Herzen wohnt durch den Geist Gottes, dass er auch die entsprechende Wirkung herbeiführen wird in den Gläubigen. Und das ist ein Kennzeichen, was die Alten prägen soll, dass sie geduldig sind. Nicht irgendwie, ach, ist mir eigentlich alles gleich, sondern mit einer konkreten Hoffnung, aber auch geduldig sind. Eine Eigenschaft, die mir manchmal nicht liegt. Ich habe einen Freund aus meiner alten Heimat da, Philipp, schön, dass du da bist. Gott segne dich. Wir waren gestern im Auto und ich wollte an jemanden vorbei und dann hat er dann auf einmal über Geduld gesprochen. Dachte, Mist, darüber predige ich morgen. Habe mich versucht auszureden, aber er hatte recht, fehlt mir, ja. Im Auto hinter jemanden, der echt lahm fährt, zu sagen, ich habe die Bereitschaft und Fähigkeit, bestimmte Umstände auszuhalten und trotzdem an der Erwartung des Kommenden, irgendwann zu Hause anzukommen, festzuhalten. Okay, wir hatten heute viele Nebenprogramme, ja. Wir werden ein bisschen länger machen. Vers 3. Die alten Frauen sollen in ihrer Haltung dem Heiligen angemessen sein, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten. Ich werde jetzt nicht jeden Punkt angehen, nur einen besonders. Also die alten Frauen sollen in ihrer Haltung dem Heiligen angemessen sein. Das ist im Prinzip das, was ich schon anfangs beschreibte. Die Auswirkung des Evangeliums soll bei den alten Frauen nicht nur hier stattfinden, sondern in ihrer ganzen Haltung. Und Haltung habe ich nicht nur hier, ja, an diesem Ort. Es meint die Lebensführung, das alltägliche Verhalten in deinem Alltag soll Christus mit seinem Evangelium leuchten. Unser Alltag ist der Ort unserer Nachfolge. Das ist hier nur so die Spitze des Eisbergs, wo wir gestärkt und ermutigt hoffentlich werden und uns freuen an der Liebe Gottes und dass er viele berufen hat. Aber unser Glauben leben wir doch nicht hier. Ja auch. Aber wir gehen wieder und die alten Frauen sollen Vorbilder sein in ihrer Haltung. Und ich möchte einen Aspekt rausgreifen. Sie sollen nicht verleumderisch sein. Verleumden ist im Griechischen, wir hatten es glaube ich vor 2 Jahren mal an dieser Stelle, der griechische Begriff lautet Diabolos. Diabolos, verleumderisch, bösartig oder teuflisch. Das ist ein ziemlich hartes Wort, was hier kommt für die Frauen. Wie gesagt, ich habe das nicht geschrieben. Ja, Paulus hat das geschrieben. Und er beschreibt eine Personengruppe, die anscheinend dazu neigt, üble Nachrede zu verbreiten und Menschen auseinander zu dividieren und auseinanderzubringen. Und wie einige schon gelacht haben beim Diabolos, das ist ein Begriff, der häufig für Satan verwendet wird. Diabolos sind zwei griechische Wörter zusammengesetzt und bedeutet durcheinander werfen, durcheinander bringen. Und das ist sehr interessant, dass Titus, der auf Kreta ist, und Timotheus, sein Kollege, der auch Briefe von Paulus bekommt, der in Ephesus ist, der bekommt die gleiche Anweisung, wenn es um diakonische oder um weibliche Diakoninnen geht. Dass er ganz besonders auf diesen Aspekt achten soll bei den Diakoninnen, dass sie nicht Diabolos sind, dass sie nicht üble Nachrede betreiben. Und diejenigen, die zu dem Zeitpunkt da waren und auch die Predigt gehört haben, sowas ist immer schwierig, als Mann von vorne sowas zu sagen. Ja, ich habe das mit Vorsicht gemacht, aber auch mit Klarheit. Und mir ist Folgendes aufgefallen. Nach der Predigt sind einige Frauen auf mich zugegangen. Und ich dachte, jetzt wird's was geben. Ja, was fällt dir ein, über so eine Eigenschaft und das in Verbindung mit Frauen zu bringen, zu reden? Ich habe da Beispiele aus der Arbeitswelt gebracht und Frauen sind auf mich zugekommen und haben gesagt, genau das habe ich bei mir auf der Arbeit erlebt. Dass insbesondere, nicht nur, aber insbesondere Frauen den Hang haben, anstatt mit der betreffenden Person selber zu reden, zu sprechen, mit anderen hinterm Rücken zu lästern, zu tratschen und Dinge auseinanderzureißen, durcheinander zu bringen. Ich möchte zur Fairness sagen, dass Paulus in 2. Timotheus Kapitel 3 diese Eigenschaft des Verleumderischen, des Diabolos sein, dass er das auf die Menschheit in der letzten Zeit auch beziehen kann und nicht nur auf die Frauen, also in der Endzeit. Es ist, versteht mich recht, es ist nicht eine einzige Tätigkeit, die Frauen ausführen können. Paulus in seinem Kontext, in seiner Zeit, an diesem Ort, hat gesehen, für Frauen gab es hier Nachholbedarf. Was ich einfach nur sagen möchte, ist, prüf dich. Und wenn es nicht so ist, Halleluja. Und wir Männer sollten dort natürlich auch aufpassen. Das ist, denke ich, ganz klar. Ihr Verhalten wird hier beschrieben, das mit dem Wein, das hatten wir schon. Sie sollen Lehrerinnen des Guten sein. Sie sollen, wir lesen gleich weiter, die jungen Frauen in ihrer Umgebung, in ihrer Gemeinde fördern. Und darum ist eine vorbildliche Lebensführung, ein vorbildlicher Glaube, eine vorbildliche Nachfolge so wichtig, damit, wenn die älteren Frauen mit den jüngeren Frauen zusammen sind, ihre Worte nicht Schall und Rauch sind. Wenn du als Frau zu einer jüngeren Frau gehst und dann von Aufrichtigkeit und von Treue sprichst und von Authentizität und Integrität, aber du selber ein Plappermaul bist und überall die Gerüchteküche zum Brennen bringst, dann werden die Frauen, die dir zuhören, nicht auf dich hören. Es werden fromme, schöne Worte sein, die aber im Alltag nicht gelebt werden. Deswegen ist es so wichtig, dass das Evangelium, was wir hören von Jesus Christus, sich in unserem Leben widerspiegelt. Jemand sagte, die Reflexion Christi in uns veranlasst andere, Christus ähnlicher zu werden. Die Reflexion Christi in uns, wir als Spiegelbild Christi, als Ebenbilder Gottes, veranlassen andere, Christus ähnlicher zu werden. Mal eine kleine Aufgabe für die Frauen 50 plus. Frag dich doch mal, welchen Einflussbereich du hast. Gibt es jüngere Frauen, die gerne ihr Ohr dir leihen? Wie kannst du auf gute Art und Weise Jüngere fördern und befähigen, dass sie auch ein treues Leben in der Nachfolge Jesu leben? Leute, das haben wir so nötig in unseren Gemeinden. Wir dürfen die Generationen nicht trennen, sondern müssen uns dazu anhalten. Heute nach dem Gottesdienst ist es ein gutes Testfeld, dass die Jungen zu den Alten, die Alten zu den Jungen und wir miteinander ins Gespräch kommen und von unseren Glaubenserfahrungen erzählen und sagen, ey, ich habe damit Not. Weißt du was, mein Junge, vor 30 Jahren hatte ich auch die gleichen Probleme. Ja. Und dann redet man mal ein bisschen, ja. Und hört, wie hat Gott gewirkt in dem Leben von anderen. Ich möchte weitergehen. Wir werden heute nicht, keine Angst übrigens, wir werden nicht in dem Tempo bis Vers 10 gehen. Ich werde jetzt zu den jungen Frauen noch etwas sagen und dann zu den jungen Männern. Also, Titus soll reden, was der gesunden Lehre entspricht, dass alte Männer dies und das tun sollen, die alten Frauen vorbildlich leben sollen und Lehren des Guten sein sollen, damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig zu sein, den eigenen Männern sich unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Welche Personengruppen soll Titus ansprechen? Alte Männer? Alte Frauen? Junge Männer? Junge Frauen? Wenn wir genau lesen, und das ist höchst interessant, soll Titus alle Personengruppen ansprechen, aber nicht die jungen Frauen. Du sollst die alten Frauen ansprechen. Titus war auch noch ein recht junger Typ. Du sollst die alten Frauen ansprechen, damit sie mit den jungen Frauen in einen intensiven, direkten Kontakt kommen. Das ist nicht prüde, das ist weise. Damit ist nicht irgendwie völlige Abstinenz vom anderen Geschlecht in deinem Alter gemeint, ja? Es ist okay, wenn man Gespräche führt, wenn man auch sich beratschlägt. Aber wir haben es hier es geht hier um Jüngerschaft. Es geht hier um Intimität, es geht um Nähe, wo man in das Leben hineinschauen lässt, ja? Und Paulus ist nicht blöd. Und Titus ist auch einfach nur ein Kerl. Und er sagt, hey, du sollst aufpassen. Es ist gut, wenn du die Personengruppen ansprichst, aber dort, wo du zu Fall kommen sollst, du kannst dir nichts von Keuschheit erzählen, wenn du selber nicht alles beisammenhalten kannst. Ja? Es geht um eine weitsichtige Anordnung, die nicht irgendwie einfach trennen soll, jetzt sitzen hier die Männer und hier die Frauen oder so, das ist nicht damit gemeint. Aber wo es um intensive, intime Jüngerschaft geht, ist es nicht unbedingt weise, dass ein junger Mann ständig bei den jungen Frauen im Wohnzimmer hockt und mit denen über den Glaubensalltag spricht. Ihr versteht, was ich meine. Wir haben die Verse 4 bis 5 eben gerade gehört, wozu die alten Frauen die jungen Frauen ermutigen sollen. Das bedeutet, ihr älteren Frauen, 50 plus, einige sind schon richtig aufgekratzt, ihr seid bei dem Thema, was die jüngeren Frauen angeht, mit von der Partie. Ihr seid mit dabei, weil das soll multipliziert werden, was die Älteren den Jüngeren beibringen sollen. Und ich möchte an dieser Stelle auf etwas hinweisen, was mich sehr bedrückt und was mich sehr bekümmert. Alle Eigenschaften bis hierhin, eben gerade die wir besprochen haben, sind, wenn wir uns den Text anschauen und durchlesen, sind löblich, sie sind gut, sie sind positiv. Wer kann etwas dagegen sagen, dass man nüchtern sein soll, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, Liebe und im Ausharren, dass man eine fromme und gottesfürchtige Haltung in den Tag legen soll, dass man nicht Diabolos sein soll, dass man nicht ein Sklave von Wein sein soll, dass man eine Lehrerin des Guten sein soll. Das sehen wir. Gut, 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 gib mir mehr davon. Und jetzt kommen wir zu diesen nächsten Versen. Und auf einmal stellt sich in uns etwas um. Was habe ich da gerade gehört? Wie sollen junge Frauen sein? Und auf einmal bewegt sich etwas in uns. Eben gerade hat noch jeder Aspekt das Evangelium auf eine ganz spezifische Art und Weise in Schönheit reflektiert und gezeigt, wer Christus im Zentrum hat, wer das Evangelium im Zentrum hat, der lebt mit guten Früchten. Und auf einmal kommen wir zu den Versen 4 und 5 und bei diesen Versen tritt ein Stimmungswechsel auf. Und es bekümmert mich. Männer lieben, Kinder lieben, besonnen, keusch, häusliche Arbeiten, gütig sein und dann sich noch den Männern unterordnen. Ich bin ganz ehrlich, als Prediger im 21. Jahrhundert möchte ich diesen Punkt am liebsten in mein Kämmerlein verschieben. Wirklich. Es ist ein hartes Ding in unserer Zeit, über diese Texte zu sprechen und einfach sie mal klingen zu lassen und sagen, das sind Auswirkungen des Evangeliums in einer Jungfrau. Und auf einmal ist eine Bewegung in uns, die sagen möchte, ich sehe daran nichts Schönes an diesen Dingen. Es ist etwas Abstoßendes. Es ist etwas, wo meine Kultur mir die ganze Zeit sagt, das ist nicht schön, das ist nicht erstrebenswert. Zu wenig Freiheit in diesem Text. Und ich sage euch eins, ja, es ist gut und wichtig, in unserer heutigen Zeit diese Texte nochmal herausfordernd zu lesen und auch zu überlegen, welche Herausforderungen haben heute Frauen, haben heutige junge Frauen in unserer heutigen Gesellschaft? Ja, Amen dazu. Es gibt viele praktische Detailfragen und Herausforderungen. Über die muss man reden. Und man braucht hier gute Lösungen. Aber Christen schmücken das Evangelium nicht, wenn sie sich mit einer rebellischen Grundhaltung diesen Versen nähern. Wenn in uns zuerst die erste Emotion in uns hochkommt, Moment mal, ich muss mich wehren dagegen, dann ist das nichts, was das Evangelium ziert. Dann ist der Problem nicht der Text, sondern wir. Denn wenn wir diese Texte lesen und mit Rebellion zuallererst diesem Text begegnen, dann schmücken wir nicht nur das Evangelium, die Botschaft Gottes, nicht, sondern wir geben sogar Anlass dazu, das Wort Gottes zu verlästern. Ist dir das bewusst? Du hast vielleicht 1000 Fragen jetzt, die du stellst. Moment, wie ist das alles gemeint und so weiter? Wichtig, darüber zu reden. Aber kannst du erst einmal dich dem Wort Gottes widmen und zu schauen, wo ist hier Schönheit zu sehen? In der Reflexion des Evangeliums in diesen Tätigkeitsbereichen. Ja, vielleicht sagst du, was hat das mit einem heilsamen Evangelium, mit einer gesundmachenden Lehre zu tun? Worum es Paulus hier geht, ist, dass die Faszination und die Attraktivität des Evangeliums durch Ehen zum Vorschein kommen soll. Und das passiert unter anderem durch den Aspekt der Unterordnung. Aber was ist an Unterordnung, bitteschön, heilsam und schön? Was ist daran erstrebenswert? Ist das nicht ein Wort, was wir hier in diesem Raum verbannen sollten und wo wir sagen müssen, das passt nicht in unsere Zeit? Wenn du mit diesem Wort nichts Positives verbindest, dann kann es sein, dass du deine Erfahrungen, die durchaus negativ sein können, aber stärker bewertest als das, was Gottes Wort unter dem Begriff Unterordnung versteht. Denn in Wahrheit findet, und das ist ein wichtiger Punkt, der betrifft nicht nur die Frauen, betrifft uns alle, in Wahrheit findet die gesamte Gemeinde ihre heilsame Bestimmung in der Unterordnung unter Christus. Was wir vorhin im Lobpreis gemacht haben, ist, hey, ich stehe vor dir, ich möchte mich beugen vor dir, ich möchte dich verherrlichen, ich möchte dir dienen. Unterordnung ist etwas, wenn du damit nichts Positives verbinden kannst, dann hast du vielleicht noch nicht erfahren, noch nicht gehört, dass unser Leben als Gemeinde ein Leben in der Unterordnung ist. Wir sind Diener Jesu Christi. Das Neue Testament gebraucht sogar den Begriff Sklaven Christi. Das ist ein Leben in der Unterordnung. Aber was ist das für ein Leben in der Unterordnung? Werden wir ausgepeitscht in unserem Untergeordnet sein? Nein. Wir werden geehrt und geachtet. Wir werden auferbaut und gestärkt. Wir werden geliebt und beschützt. Wir werden bewahrt und gefördert in unserem Glauben. Das Gegenteil von Unterordnung ist nicht herrische Autorität, die wie ein Diktator auf die Frau arbeitet. Das Gegenteil von unserer Unterordnung, meine Lieben, und das ist echt wichtig, ist eine Autorität, die zu den Füßen geht und anfängt, die Füße zu waschen. Männer sind zu einer Autorität berufen, die sich darin zeigt, dass sie ihr ganzes Leben hingeben, bis zum Tod für ihre Ehefrauen. Das hier ist Autorität, wie Jesus Christus sie vorgelebt hat und den Männern vorschreibt. Und wenn das eine Führungsautorität ist, das Kreuz, das Fußwaschen, das Hingeben, bin ich der Letzte, der sagt, Unterordnung ist etwas Negatives. Ich liebe es, mich meinem Jesus Christus unterzuordnen, weil ich weiß, dass er es gut mit mir meint, dass er vorbildlich ist. Und wenn der Führer, wenn der Leiter Jesus Christus sich nicht zu schade ist, meine Füße zu waschen, wer bin ich, dass ich sage, Unterordnung will ich nicht. Meine Mama ist mir für diese Verse ein gutes Vorbild. Sie sagte, wenn man von seinem Mann wirklich bedingungslos geliebt wird, dann wird eine Frau gerne anfangen, die verantwortliche Position des Mannes zu respektieren, anstatt sie zu untergraben und streitig zu machen. Männer sind dazu herausgefordert, ihre Frauen zu lieben, wie Christus geliebt hat. Die Ehemänner dienen den Frauen als Modell der Unterordnung unter Christus. Wenn du als Mann dich nicht unter Christus unterordnen kannst, dann wunder dich nicht, dass deine Frau, deine Leiterschaft, deine Verantwortlichkeit als Ehemann nicht respektiert und mit Würde entgegnet. Der Auftrag an die Männer ist weitaus größer, so zu lieben, wie Christus liebt. Wir sind Diener Gottes. Wir sind Gott unterstellt und wir sollen mit unserem Leben, wir sollen es hingeben für unsere Frauen zu ihrem Wohl. Zu ihrem Wohl und nicht zu unserem. Es geht bei der Autorität des Mannes nicht darum, eine Bedienstete zu haben. Nein, es geht darum, selber der Diener zu sein, meine Lieben. Und wenn das gewährleistet ist, dann werden wir kein Problem mit biblischer heilsamer Unterordnung haben. Aber solange Männer hier mangeln, kommt es zu Schieflagen und groben Missverständnissen, was das Thema Unterordnung angeht. Hört auf Epheser 5, Abvers 21. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er als der Retter des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer. Es war jetzt eben gerade ein Auftrag an die Frauen, aber jetzt sind die Männer dran. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, nicht die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. So sind auch die Männer schuldig. Das ist keine Option. Wir sind es schuldig, es unseren Frauen das zu geben. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es. Wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Und jetzt ein Zitat aus dem Alten Testament. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Wie viel Prozent wird hier über den Auftrag des Mannes gesprochen? Lasst uns, Unterordnung, dieses Thema hat seinen Platz, lasst uns prozentual mindestens und mehr über die gesunde Leiterschaft von Männern sprechen. Jedes Geschlecht hat seine Aufgabe und auch seine eigene schwere Herausforderung. Letzter Punkt, und der ist kurz. Denn hier könnte jetzt Empörung entstehen. Vers 6. Ebenso ermahne die jungen Männer, besonnen zu sein.
Fertig.
Moment mal. Alte Männer, alte Frauen und die jungen Frauen ganz, 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 ganz viel und die jungen Männer kommen einfach so davon? Besonnen sein und darüber spricht der Prediger heute auch nicht?
Lies mal weiter.
Ebenso ermahne die jungen Männer, besonnen zu sein, indem du in allem, in jeglicher Hinsicht, dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst. In der Lehre beweise Unverdorbenheit, würdigen Ernst, gesunde, unanfechtbare Rede, damit der von der Gegenpartei beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Den jungen Männern schreibe ich nichts. Du bist mit deinem ganzen Leben, mit allem, was ich eben gerade gesagt habe, das Vorbild. Und dem sollen sie nacheifern. Die jungen Männer sind hier nicht raus. Die jungen Männer haben die größte Agenda von allen. Denn die müssen am meisten lernen. Titus ist mit seinem gesamten Leben, weil er auch in dem gleichen Altersspektrum ist, also nah dran an seiner Generation, in jeder Hinsicht Vorbild. Und sagt nicht, hey Jungs, nur besonnen sein und das war's. Das reicht schon bei jungen Männern, glaube ich, manchmal Besonnenheit. Jede Lebensphase, jeder Lebensabschnitt wird hier für die jungen Männer von Relevanz. Durch das Vorbild von Titus. Also keine Sorge, die jungen Männer haben einiges zu tun. Ein Theologe sagt, zu dem Aspekt der Vorbildlichkeit eines Menschen. Während viele heutzutage zögerlich wären, die Aufmerksamkeit auf ihr eigenes Leben zu lenken, bleibt es jedoch wahr, dass kein Prediger Gehör für sein Evangelium erwarten kann, es sei denn, es trägt entsprechende Früchte in seinem eigenen Leben. Und so sagt Paulus, sei du Vorbild für diese jungen Männer. Ihr alten Männer, seid Vorbilder. Alte Frauen, seid Vorbilder. Und es ist nichts Falsches daran zu sagen, ich will ein Vorbild sein und wenn du eins bist, dann den Leuten zu sagen, folge mir nach. Ich möchte dich lehren. Ich möchte dir in der Jüngerschaft helfen. Lasst uns keine falsche Bescheidenheit an den Tag legen. Wenn entsprechende Früchte da sind, werden Menschen uns gerne folgen. Und dazu soll uns der Heilige Geist bringen, dass wir ein vorbildliches Leben führen, dass wir evangeliumszentriert auftreten und Menschen immer mehr und mehr Jesus in unserem Leben sehen und wir mit unserem Leben die Kirsche auf der Sahnetorte sind und Leute von diesem Kuchen essen wollen. Sehr bildlich. Amen.